ARD.
Was ist herausgekommen bei der dritten Verhandlungsrunde zwischen Russland und der Ukraine gestern im türkischen Istanbul? Der ukrainische Präsident Zelensky sieht sich mit innenpolitischen Problemen konfrontiert. Ein neues Antikorruptionsgesetz trifft auf Widerstand in der Bevölkerung. Und Diplomaten fordern eine härtere Israel-Politik der Bundesregierung. Hallo, ich bin Michael Hafke. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Donnerstag, dem 24. Juli um 7.30 Uhr. Es war bereits die dritte Verhandlungsrunde seit Mai, zu der sich gestern ranghohe Vertreter Russlands und der Ukraine in Istanbul trafen. Die Erwartungen waren niedrig und so kam es dann auch zu keinen nennenswerten Überraschungen. Kurz gesagt, eine Waffenruhe wird es bis auf Weiteres in dem seit mittlerweile fast 3,5 Jahren dauernden Krieg nicht geben. Die Angriffe gehen also weiter. Russland meldete neue Tote und auch die Ukraine Luftangriffe auf mehrere Gebiete. Immerhin, in den nur 40 Minuten dauernden Gesprächen wurde ein weiterer Gefangenenaustausch vereinbart. 1200 Gefangene auf beiden Seiten sollen übergeben werden. Zudem hat Russland die Rückgabe von 3000 ukrainischen Gefallenen angeboten. Und es soll weitere Gefangenenaustausche geben, das bestätigte Kiew, allerdings ohne konkrete Termine zu nennen. Den gestrigen Abend fasst unser Korrespondent Benjamin Weber aus Istanbul zusammen.
Unmittelbar vor Beginn der Gespräche zwischen Russland und der Ukraine macht der türkische Gastgeber, Außenminister Hakan Fidan, noch einmal klar, worum es geht. Unser Ziel ist es, diesen blutigen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Es ist die dritte Gesprächsrunde in Istanbul seit Mai. Zuvor hatten die Ukraine und Russland über 3 Jahre lang nicht direkt miteinander verhandelt. Für den türkischen Außenminister eine gute Ausgangslage. Mit den Istanbuler Gesprächen können wir der ganzen Welt zeigen, dass, um den Frieden zu sichern, Dialog und Diplomatie viel wirksamer sind als Konflikte und Waffen. Doch dafür fehlen am Abend erneut die Ergebnisse. Ein weiterer Austausch von etwa 1200 Kriegsgefangenen ist verabredet worden, heißt es nach den Gesprächen, die nur etwa 40 Minuten gedauert haben. Mehr Handfestes gibt es nicht. Um den Krieg zu beenden, dringt die Ukraine auf ein persönliches Treffen zwischen Kreml-Chef Wladimir Putin und Präsident Volodymyr Zelensky, so der ukrainische Delegationsleiter Rustem Umerov. Unsere oberste Priorität ist, ein Treffen der beiden Präsidenten zu organisieren. Die Teilnahme von Präsident Trump und Präsident Erdogan wäre dabei von größtem Wert. Kiew hatte bereits mehrfach solche direkten Treffen auf höchster Ebene gefordert, auch bei den letzten Gesprächen in Istanbul Anfang Juni. Bislang erfolglos. Ein echter Waffenstillstand und das Ende aller Angriffe auf zivile Infrastruktur könnten die ersten Schritte zu einem dauerhaften Frieden sein. Wir schlagen der russischen Seite vor, ein solches Treffen bis Ende August abzuhalten. Ende August deshalb, weil dann auch das 50-Tage-Ultimatum von US-Präsident Trump abläuft, den Krieg zu beenden. Im Prinzip aber sei Zelensky jederzeit bereit, mit Kreml-Chef Putin zu sprechen. Wenn nötig, auch morgen.
Und während der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine unvermindert weitergeht, hat Präsident Zelensky mit einem ganz anderen Problem in seinem Land zu kämpfen. Was ist passiert? Seit Dienstag ist in der Ukraine ein Gesetz in Kraft, in dem das 2015 geschaffene Nationale Antikorruptionsbüro und die spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft der Generalstaatsanwaltschaft unterstellt wird. Der Aufschrei in der Bevölkerung war groß und es kam wiederholt zu Protestaktionen in den meisten ukrainischen Großstädten. Die Demonstranten fürchten dabei um die Unabhängigkeit der Korruptionsermittler. Gestern Abend gingen dann wieder mehrere tausend Menschen auf die Straße. Präsident Zelensky hat mittlerweile in seiner abendlichen Videobotschaft reagiert. Wie genau? Dazu Rebecca Barth in Kiew.
Sie wollen Volodymyr Zelensky unter Druck setzen. Tausende, vor allem junge Menschen, haben sich am Abend wieder auf dem Ivan-Franko-Platz versammelt, in Sichtweite des ukrainischen Präsidialamtes. Die 18-jährige Katharina ist bereit, so lange zu protestieren, wie es nötig sei, sagt sie. Um eine Stimme zu erheben, um zu zeigen, dass das Volk so lange wie nötig aufstehen wird, dass wir nicht bereit sind, dieses Gesetz zu akzeptieren und dass wir nicht zulassen werden, dass das einfach passiert. Eilig hatte das ukrainische Parlament am Montag ein Gesetz angenommen, das die Unabhängigkeit einschränkt von zentralen Institutionen zur Korruptionsbekämpfung. Auf dem Spiel stehen jahrelang erkämpfte Reformen. Olena sorgt sich um die europäische Integration der Ukraine. Das war eine Forderung der europäischen Partner für die europäische Integration. Dieses Gesetz macht jetzt den ganzen Kampf der Ukrainer für die europäische Integration zunichte, einschließlich der Maidan-Revolution und der Verteidigung gegen Russland. All diese Opfer waren umsonst. Wut, Schock und Unverständnis treiben am zweiten Tag der Proteste noch viel mehr Menschen auf die Straße als noch am Montagabend. Präsident Selenskyj habe mit der Unterzeichnung des Gesetzes einen großen Fehler gemacht, meint der Politikwissenschaftler Oleksiy Haran. Er hatte das letzte Wort und wurde gedrängt, dieses Gesetz nicht zu unterschreiben. Er hat es unterschrieben und das sehr schnell. Es ist offensichtlich, dass er dieses Gesetz für notwendig hält, deshalb steht er jetzt in der Kritik. Die große Frage nach dem Warum bleibt, auch bei Beobachter Haran. Der ukrainische Präsident versucht derweil zu beschwichtigen. Natürlich hat jeder gehört, was die Menschen in diesen Tagen sagen, was sie in den sozialen Medien untereinander und auf der Straße sagen. Das war nicht umsonst. Wir haben alle Bedenken, all das, was geändert werden muss, analysiert. Er wolle dem ukrainischen Parlament einen Gesetzesentwurf unterbreiten, der Rechtsstaatlichkeit und die Unabhängigkeit der Antikorruptionsinstitutionen sicherstellen solle.
Verhandelt wird heute übrigens auch in Peking beim EU-China-Gipfel. Die Liste der Probleme im 50. Jahr der diplomatischen Beziehungen ist lang. Unter anderem geht es auch um Chinas Rolle im Ukraine-Krieg. Staatschef Xi Jinping hat den EU-Ratspräsidenten Costa und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen empfangen. Und verhandelt wird auch im Krieg Israels gegen die Hamas im Gazastreifen. Nach eigenen Angaben hat die Hamas eine Antwort auf den von Israel gemachten Vorschlag zu einer Waffenruhe gegeben. Dabei ging es wohl um Änderungsvorschläge zu Klauseln über die Lieferung von Hilfsgütern sowie um Garantien für ein dauerhaftes Ende des Krieges. Die indirekten Gespräche unter Vermittlung Katars, Ägyptens und den USA dauern ja nun schon seit mehr als 2 Wochen ohne nennenswerte Ergebnisse. Reagiert haben die USA jetzt auch. Der US-Sondergesandte Witkoff wird heute in Rom mit Vertretern Israels und Katars zusammentreffen. Und sollten in den Verhandlungen Fortschritte erzielt werden, wird Witkoff gegen Ende der Woche nach Katar reisen, um zu versuchen, das Waffenruheabkommen zu besiegeln. Über die unermessliche Not der Menschen im Gazastreifen berichten wir ja regelmäßig. Auch in unserem Podcast gestern ging es um die verheerende humanitäre Lage dort. Offenbar wächst nun im Auswärtigen Amt der Wunsch nach einer härteren Israel-Politik. Der Spiegel berichtet, dass sich mehr als 130 Diplomaten zu einer Gruppe zusammengeschlossen haben, die eine deutlichere Kritik an der israelischen Regierung fordert. Aus Berlin berichtet Nicole Markwald.
Dass Diplomaten interne Kritik üben, ist eher ungewöhnlich. Die Beamten im Auswärtigen Amt treffen sich in unregelmäßigen Abständen und tauschen sich in einer internen Chatgruppe aus. Es sind nach Recherchen des Spiegel hauptsächlich Beamte am Anfang ihrer Karriere, die eine Änderung der deutschen Israel-Politik fordern. Sie wollen, dass Außenminister Wadephul von der CDU mehr Härte gegen Israel zeigt. Der hat in der Vergangenheit zwar die israelische Kriegsführung kritisiert, Sanktionen aber bislang ausgeschlossen. Die Nahostpolitik sorgt auch für weiteren Zwist in der Koalition. Das Völkerrecht im Gazastreifen müsse gewahrt werden, sagte SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf. Das Kriegsgeschehen überschreite dieses Recht aus Sicht seiner Partei. Auch die Opposition fordert von der Bundesregierung einen härteren Kurs gegenüber Israel. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge verlangt den Stopp von Waffenexporten nach Israel, die in Gaza eingesetzt werden können. Zugleich appellierte sie, dass Deutschland die Erklärung von 28 Staaten unterschreibt, in der ein sofortiges Ende des Krieges im Gazastreifen gefordert wird.
Und auch Bundeskanzler Merz und der französische Präsident Macron haben bei ihrem Treffen in Berlin die israelische Regierung dazu aufgefordert, mit Blick auf den Gazastreifen einen Waffenstillstand sofort einzuleiten. Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Michael Hafke. Vielen Dank fürs Zuhören.